ARD Sounds.
Gina H., die hat noch am Tag des Verschwindens von Fabian im Internet zwei Suchen gemacht. Und zwar hat sie nach Vermisstenanzeigen im Internet geguckt. Und das Interessante ist ja, dass sie da eigentlich noch gar nicht wissen konnte, dass Fabian verschwunden ist.
Und dann noch eben diese andere Anfrage.
Können Wildschweine Menschen fressen? Also wahrscheinlich dann tote Menschen.
Ganz oft wurde der Ablageort der Leiche ja als ein Tümpel bezeichnet. Aber jetzt kam auch öfter der Begriff einer Schweinekuhle sozusagen auf. Also ein Ort, an dem sich eben oft Wildschweine tummeln.
Das Wichtigste war ja wohl eine Aussage vom Vater.
Er hält Gina H. für unschuldig. Darüber hinaus hat er dann auch noch auf die Frage des Richters gesagt, dass sie wieder ein Paar sind.
Das ist am vergangenen Prozesstag passiert und jetzt schauen wir auf den von heute. Was ist am 10. Oktober passiert? Wie ist der 8-jährige Fabian zu Tode gekommen? Um diese Fragen zu klären, sind schon mehrere Zeugen gehört worden. Gerade läuft ja der emotionale Prozess vor dem Rostocker Landgericht gegen eine 30-Jährige. Sie soll, so die Anklage, das Kind ermordet haben. Weil das Thema so viele von euch interessiert, sind wir jeden Tag vor Gericht dabei und berichten, was dort passiert. Hier ist MV im Fokus, Spezialfall Fabian, der Prozess. Mein Name ist Annette Ewen. Wenn ihr euch die ersten Verhandlungstage nochmal anhören wollt, dann empfehle ich euch die kostenlose App von ARD Sounds. Da könnt ihr dann auch nochmal nachhören, was vor dem Prozess alles bekannt war. Andreas Frost.
Hallo.
Und Dennis Mollenhauer.
Hallo.
Aus dem Ostseestudio Rostock sind die beiden, die jeden Prozesstag für euch verfolgen.
Letzte Woche war ja Fabians Vater als Zeuge entlassen worden. Trotzdem war er heute gleich zu Beginn wieder Thema. Und zwar lag es wohl daran, dass er letzte Woche gesagt hat, er hält die Angeklagte Gina H. für unschuldig. Und er sagte noch etwas, nämlich, sie seien wieder ein Paar. Das ist ja erstmal für viele Menschen irritierend und unverständlich.
Das habe ich auch von vielen Seiten gehört, dass da großes Kopfschütteln angesagt war bei vielen Menschen.
Und auch die Staatsanwaltschaft glaubt, dass Gina Fabians Vater manipuliert hat. Und sie sagt, ihr Kalkül sei aufgegangen, nämlich dass die beiden wieder zusammenkommen, wenn Fabian tot sei. Das ist ja auch Teil der Anklage gewesen.
Genau, und die Verteidigung, die hat da natürlich, ja, die sieht das nicht so, die sieht das nicht belegt, dass Gina H. da auf Fabians Vater eingewirkt haben soll. Und aus Sicht der Verteidigung ist auch nicht wirklich ein Motiv erkennbar aus den bisherigen Aussagen.
Aber die Frage, ob die beiden wieder ein Paar sind oder ob er sie für unschuldig hält, das ist ja für den Prozess eigentlich nicht wichtig. Es ist eigentlich irrelevant. Wichtig ist ja, wie die beiden zueinander standen, ob sie ein vereintes Paar waren oder ob sie sich zerstritten hatten letzten Jahres am 10. Oktober, als Fabian verschwand. Denn die Staatsanwaltschaft sagt ja, Fabians Vater habe Gina H. am Abend vorher sozusagen einen endgültigen Korb gegeben und darauf habe sie dann mit der Tat reagiert. Das muss noch erst bewiesen werden. Aber das ist wichtig, wie die beiden damals zueinander standen und nicht jetzt.
Also da gibt es dann zwar trotzdem so eine Irritation, aber für den Prozess ist das an der Stelle eben erstmal nicht wichtig. Und Irritation, ja, ist ja auch heute wieder ein gutes Stichwort gewesen, sage ich mal.
Richtig, ja.
Da hat ja die Anwältin von Fabians Mutter, die ist ja Nebenklägerin, auch nochmal was eingebracht. Und zwar ging es da konkret um Facebook-Chats, die der Vater von Fabian wohl am letzten Tag seiner Vernehmung danach gestartet haben soll. Konkret geht es da wohl um ja auch sehr intime Flirts mit einer Frau, die er online angeschrieben hat, mit der er wohl ja mehr wollte als nur schreiben.
Offenbar. Aber auch das ist nur eine Irritation. Menschlich irritiert uns das. Wir wundern uns darüber. Aber für die Aufklärung des Falles jetzt spielt das, glaube ich, keine Rolle.
Aber inwieweit könnte das denn auf die Glaubhaftigkeit des Vaters, sage ich mal, Auswirkungen haben, wenn da jetzt sowas nochmal ans Tageslicht kommt?
Ja, vor Gericht heißt es ja nicht Glaubhaftigkeit des Vaters, sondern nicht der ganze Mensch wird dort bewertet, sondern nur seine Aussagen dann. Ne? Mhm. Und da werden die Richter sich schon alle möglichen Details, die sie über ihn wissen, angucken und sich zusammenreimen, ob all das, was er gesagt hat, passend ist.
Wobei es ja auch nochmal so ein bisschen dieses Beziehungskonstrukt noch weiter verkomplizieren könnte, sage ich mal, wenn der Vater sagt, ich bin jetzt wieder mit Gina H. zusammen, gleichzeitig dann aber online irgendwie ja auch nochmal sich umschaut, sage ich mal. Aber hast du schon gesagt, das wird dann an anderer Stelle wahrscheinlich nochmal Thema werden.
Aber wir haben heute auch gehört, dass die Staatsanwaltschaft gleichwohl eine Ermittlung gestartet hat gegen Fabians Vater, weil sie vermutet, dass eben nicht alles richtig war, was er letzte Woche als Zeuge vor Gericht gesagt hat. Und zwar in einer Weise, dass man es nachweisen kann und das wäre eine Falschaussage. Ob das den Prozess hier beeinflusst, das wage ich zu bezweifeln, denn es wird nicht auf die Aussagen von Fabians Vater ankommen, um zu entscheiden, ob Gina H. schuldig ist oder nicht.
Ja, was heute dann wieder Thema war, Sprachnachrichten. Das war ja die letzten Male auch schon so. 2 Stunden wurden dafür heute ja extra eingeräumt. Und da könnten wir vielleicht auch noch mal kurz erzählen, wie das eigentlich so abläuft. Also die Sprachnachrichten werden dann wirklich im Gerichtssaal abgespielt und Chats zum Beispiel, Chatverläufe, die werden dort auch auf Fernsehen gezeigt. Teilweise werden sie dann von einem der Richter vorgelesen und auch Beweise oder ja Fotos, Videoaufnahmen, die werden dort eben an Leinwänden, die von der Decke des Gerichtssaals an den Seiten runtergelassen werden und für die ersten Reihen gut sichtbar auf Fernsehern abgebildet, dass man da mal so einen kleinen Eindruck verschafft, wie das denn eigentlich vor Ort passiert.
Und das auch diesmal wieder vor 80 Zuhörerinnen und Zuhörern, also Privatleute, die Medien nochmal extra. Es ging schon wieder um sehr persönliche Sachen zwischen Gina H. und Fabians Vater, kurz nach deren Trennung im August vergangenen Jahres. Ich möchte nicht, dass sowas von mir in der Öffentlichkeit debattiert werden würde, sollte. Aber es ist ein Gerichtsverfahren, es geht um einen Mord und da müssen sich Leute sowas gefallen lassen, auch leider öffentlich.
Das waren ja wirklich auch ganz intime Einblicke, auch wenn es darum ging, dass Gina zum Beispiel ja einen Suizid in Aussicht gestellt hat. Also von so einer Ebene reden wir da. Da muss ich sagen, fand ich es kurz ja so ein bisschen seltsam, dass da solche intimen Sachen verhandelt werden und die Angeklagte in der Zeit irgendwie mit ihren Anwälten geredet hat. Also die hat das so ein bisschen irgendwie durchsausen lassen oder vielleicht war es auch bewusstes Handeln, um sich da eben nicht so reinfühlen zu können. Das lässt sich von außen natürlich schwierig sagen, aber das ist mir heute aufgefallen.
Es ging wieder darum, wir hatten das schon mal ein bisschen gehört, an einem der anderen Verhandlungstage, um seine angebliche Alkoholzugeneigtheit. Er wiederum wollte mehr Freiraum, er fand sie eifersüchtig, Kontrollsucht kam wieder zur Sprache. Aber eins fand ich neu, Fabian spielte nicht oder kaum eine Rolle in diesen Chats, wo sie viel weint oder weihnachtlich ist. Sie sagt, ich brauche dich, ich liebe dich, lass mich nicht in Stich und all solche Sachen. Aber wenn sie sagt, was an der Beziehung nicht stimmte, außer vielen Alltagsdingen, war es eben nicht nur Fabian, sondern auch, dass Fabian das Gelenk war zu den anderen Menschen in der Familie von Fabians Vater, nämlich seinen eigenen Eltern, mit denen Gina H. offenbar nicht zurechtkam. Und natürlich war Fabian auch der Link zu Fabians Mutter, zu der Gina H. fand, sollte Fabians Vater eigentlich auch keinen Kontakt mehr haben.
Da kam ja auch so ein bisschen Eifersucht durch, so hat es zumindest dann Fabians Vater erzählt, dass Gina H. da immer noch gedacht hat, dass da wieder was laufen könnte oder ähnliches.
Aber wie sehr sie versucht hat, Fabians Vater wieder für sich zu bekommen in diesen Tagen nach der Trennung, ist ein Zeichen dafür. An einem Abend hat sie ihm nicht nur Sprachnachrichten gesendet, sondern sie hat 40 Mal erfolglos versucht, ihn anzurufen. Wir wissen jetzt, wie die Situation ungefähr bis Mitte September war, wie die beiden zueinander standen. Da wird es wahrscheinlich noch viel mehr Sprachnachrichten geben.
Das war heute nur eine Auswahl, haben sie extra gesagt. Letztendlich wurde natürlich wirklich sämtlicher Chatverkehr zwischen den beiden da irgendwie ausgewertet. Und ich finde, ja, diese 40 Anrufe und auch heute die Sprachnachrichten, das waren ja teilweise Sprachnachrichten 9 Minuten lang und davon dann mehrere hintereinander. Also es war schon ein sehr reger Austausch, wo sich dann beide auch ja immer sehr emotional gezeigt haben. Also das zeigt ja, was für ein Hin und Her das irgendwie war oder wie auffühlend das wohl gewesen sein muss.
Das sind die Puzzlesteine, die wir heute gehört haben. Ich sag mal, vom 5000er Puzzle sind wir jetzt noch nicht mehr bei Puzzle 500, von dem, was wir an der öffentlichen Verhandlung zu hören und zu sehen bekommen haben. Ein paar Puzzlesteine haben jetzt Zeugen heute ja noch dazu geliefert.
Genau. Das waren ja unter anderem Fabians Klassenlehrerin und auch die Mutter von einem Freund von Fabian, die heute beide ihre Aussagen gemacht haben. Was da, finde ich, neu war, dass beide wirklich nochmal gesagt haben, dass Fabian sehr, sehr glücklich war, als er eben wieder den Kontakt zu seinem Vater hat aufleben lassen. Also die beiden haben davon erzählt, dass Fabian immer sehr viel erzählt hat, was er mit seinem Vater so gemacht hat. Also die waren zusammen im Zoo, die haben gerade ein Baumhaus gebaut und dass Fabian da wohl sehr, sehr glücklich gewirkt hat, wenn er davon erzählt hat.
Das muss man nochmal sagen, die hatten sich 1,5 Jahre nicht gesehen und sind erst in den Sommerferien vergangenen Jahres wieder zueinander gekommen und haben diesen intensiven Kontakt offenbar wieder aufgenommen. Und laut Anklage soll das ja auch Grund gewesen sein, dass der Vater gesagt hat, ich will meinen Kontakt zu Fabian nicht verlieren, um die Beziehung zu Gina H. wieder aufzunehmen.
Das war ja auch ganz am Anfang, als Fabians Vater und auch Fabians Mutter verhört wurden oder ihre Aussagen gemacht haben, wo Nachrichten von Fabians Vater an Fabians Mutter eben gezeigt wurden, wo er nochmal gesagt hat, wie sehr er sich freut, dass er Fabian wieder mehr sieht und auch unterstützen wollte. Das war vorher ja auch nicht so. Also aus den Nachrichten geht es zumindest hervor, dass es da so einen Wandel gab. Ja, wie das dann wirklich aussah. Da hat er sich dann nachher so ein bisschen wieder rausgeredet, kann man das so sagen?
Ja, würde ich auch so sagen, ja. Die Mutter des Schulfreunds hat allerdings auch berichtet, wie es Fabian sonst so aus ihrer Sicht im Alltag ging. Also er war häufig alleine, er war gerne eben bei seinem Schulfreund, auch dort in der Familie. Er ist mit denen sogar mal 3 Tage in Urlaub gefahren. Aber er durfte auch abends spät noch mit dem Fahrrad alleine nach Hause fahren. Sie fand das alles nicht so glücklich.
Und hatte ja auch den Eindruck, dass er gar nicht so gerne zu Hause ist.
Ja, sie meinte, Fabian suchte nach Liebe. Sie hat das noch weiter ausgemalt. Wir wollen das hier jetzt nicht weiter ausführen, weil das doch schon sehr persönlich ist. Und ich glaube auch nicht, dass das für die Aufklärung des Verbrechens eine Rolle spielt. Aber das sind auch Dinge, die sich denn die Mutter, die saß ja dabei als Nebenklägerin, die sitzt ja jeden Tag im Prozess mit dabei, denn anhören musste. Und dann gab es heute noch 2 besondere Zeugen.
Zwei sehr junge Zeugen, genau. 2 Freunde von Fabian, 9 und 11 Jahre alt. Und was ich da besonders fand, weil ich das auch so noch nicht kannte, es ist ja ein öffentlicher Prozess. Aber weil es eben Kinder sind, gab es da ja besondere Umstände. Um die beiden zu schützen, wurden die nämlich nicht in den großen Gerichtssaal vor die Augen der ganzen Journalisten, der ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer und ja auch Fabians Mutter oder auch der Angeklagten irgendwie, dort mussten sie eben nicht sein. Stattdessen gab es eine Videoschalte in den Nachbarraum, mehr oder weniger. Also wurde wirklich dann angerufen. Es ging los, wie man es aus vielen Konferenzen kennt. Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Und dann hat der Richter das tatsächlich so gemacht, dass er der Einzige war, der den beiden Jungs Fragen gestellt hat. Und ich fand, da war er auch sehr, sehr einfühlsam. Also, dass er da auch sehr, sehr darauf bedacht war, die beiden Jungs in einer sehr, sehr harten und sehr speziellen Situation so ein bisschen an die Hand zu nehmen und da durchzuführen.
Hat es denn inhaltlich an Fakten für den Ablauf der mutmaßlichen Tat Neuigkeiten gebracht?
Also Fabians Telefondaten, die wurden ja ausgewertet und am Abend vorher zum Beispiel soll er mit einem der beiden Freunde telefoniert haben. Der konnte sich da jetzt aber nicht wirklich an den Inhalt erinnern. Ähnlich war es auch mit dem anderen Freund. Da gab es irgendwie einen ganz kurzen Anruf, irgendwie nur ein paar Sekunden. Auch der wusste nicht, dass Fabian da irgendwas von ihm gewollt hätte. Also da scheint es keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben zu haben. Aber auch das auszuschließen ist ja zumindest auch mal etwas. Einen weiteren Zeugen gab es dann ja auch noch. Da ging es wieder um das Thema Auto.
Den fand ich erstmal unscheinbar, diesen Zeugen. Und es ging auch nur um ein Detail. Aber wenn man das mit anderen zusammenbringt, war das eine sehr interessante Beobachtung, die dieser Herr gemacht hatte.
Das nächste Puzzleteil praktisch. Hier ist ein kleines Teil, aber es setzt das Bild weiter zusammen.
Und zwar war er überzeugt davon, dass Ginas auffälliger Pickup, so ein kupferfarbener, goldfarbener Wagen, schon am Tag vor Fabians Verschwinden bei Fabians Wohnung um die Ecke in einer Parklücke gestanden hat. Er weiß das so genau, weil dieser Pickup 2 Parkplätze blockierte und er, der selber ja einen Parkplatz suchte mit seinem Wagen, sich darüber geärgert hat.
Also es wirkt dann ja quasi so, als könnte es so gewesen sein, dass Gina H. eben einen Tag schon vor Fabians Verschwinden an diesem Donnerstag bei Fabians Wohnort war, obwohl sie zu dem Zeitpunkt ja gar nichts mit Fabian zu tun hatte, also eigentlich keinen wirklichen Anlass gehabt hätte, dort vor Ort gewesen zu sein.
Und an diesem Tag war er von seiner Mutter wegen Nasenblutens vorzeitig aus der Schule geholt worden. Und man würde jetzt denken, dann war er alleine zu Hause, denn die Mutter ist wieder arbeiten gegangen. Doch Fabian hätte darum zu Hause sein können.
Aber er war unterwegs.
Er war unterwegs. Er ist nämlich nochmal losgegangen und wollte zocken mit seinem Schulkameraden.
Genau, der wurde ja auch heute verhört.
Vielleicht hat das auch alles keinen Zusammenhang. Das sind alles nur Puzzlesteine. Wir sprechen immer noch von einer mutmaßlichen Täterin. Und es gilt weiterhin die Unschuldvermutung.
Ja, und von diesen kleinen Puzzleteilen wird es ja wahrscheinlich noch einige geben. Davon geht jetzt ja auch das Gericht aus. Es wurden jetzt ja nochmal ganze 10 weitere Verhandlungstage angesetzt. Also Stand jetzt könnte das Ganze noch bis in den September hineingehen. Da wird es wohl noch einiges zu bereden geben und auch eben auf viele kleine Details geguckt werden. Weiter geht es dann jetzt ja am 21.05., also kommende Woche am Donnerstag.
Da kommt die Mitarbeiter eines Jugendclubs, wo Fabian gerne hingegangen ist, obwohl er eigentlich deutlich jünger war als die anderen Jugendlichen, die dort waren. Da konnte er aber am PC zocken. Dann kommt eine Polizeibeamtin, die im vermissten Fall Fabian Handys ausgewertet hat. Und eine weitere Polizeibeamtin, die insbesondere den Vater damals befragt hat und dessen Alibi überprüft hat.
Und dann geht es auch wieder um das Auto. Das zieht sich ja so ein bisschen durch. Auch da geht es darum, um zwei Zeugen, die eben ja Beobachtungen zu einem Fahrzeug gemacht haben, mutmaßlich eben diesem orangen Pickup.
Vielen Dank euch beiden. Wenn ihr MV im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt die Info, wann eine neue Folge draußen ist und verpasst auch nichts. ndr.de/mv. Da findet ihr alle Beiträge zu Fabian und in der kostenfreien App von ARD Sounds könnt ihr euch auch nochmal, wie vorhin schon erwähnt, die allerersten Folgen anhören. mv@ndr.de, die E-Mail-Adresse möchte ich euch auch noch mitgeben, wenn ihr eine Frage habt, vielleicht eine juristische oder so, oder eine Anregung rund um den Prozess, dann schreibt uns sehr gerne, wir lesen da auch wirklich alle Mails und beantworten sie dann. Und zu guter Letzt habe ich auch noch einen Podcast-Tipp für euch, natürlich zu finden in der App von ARD Sounds.
1872 machte sich ein Segelschiff auf den Weg von New York nach Genua, die Mary Celeste. Sie wird dort aber nie ankommen. Die Crew ist von einem Tag auf den anderen spurlos verschwunden. Hi, ich bin Bente Faust und bei meiner Recherche auf meiner Heimatinsel Föhr bin ich auf Hinweise zu diesem rätselhaften Fall gestoßen. In meinem neuen Podcast nehme ich euch in 5 spannenden Folgen mit auf eine Spurensuche rund um eines der bekanntesten Geisterschiffe der Welt. Mary Celeste, das Geheimnis des Geisterschiffs. Jetzt in ARD Sounds.
ARD Sounds.